Wechsel oder auch Transfer genannt, gehören zum Fußball wie der Eiffelturm zu Paris. Und als Stammtischtrainer muss man da immer speziell auf der Hut sein. Wir wechseln aber nicht etwa die Beine, sondern versuchen mit unserem Podcast ein in eine andere Richtung zu gehen. Auf Wunsch von unseren Hörerinnen und Hörern versuchen wir, zeitlich ein bisschen kürzer zu werden und neu den Fokus vermehrt auf den Schweizer Fußball zu legen. Darum gibt es neu nur noch zwei Rubriken. Das Thema rund um den Schweizer Fußball und Top 3 wie eh und je. Falls das immer noch zu wenig Innovationen sind, darfst du uns das gerne mitteilen. Ah ja, und nächste Woche kommt der Podcast aus Super Bowl-technischen Gründen ein bisschen später auf den Markt. Manchmal muss man halt auch Randsportarten supporten. Und jetzt, let's go! Also ja, eben, es ist ja alles ein bisschen neu und ein bisschen anders. Aber ich würde sagen, wir starten mit etwas, was ihr schon kennt. Und zwar mit den Highlights von der Woche. Da fangen wir jetzt gerade nichts Neues an. Ja, und da wir ja nichts Neues anfangen, fangen wir doch einfach wieder im Alphabet oben an.
Ich bin gespannt, wie es weitergeht. Sehr gern. Ja, mein Moment von der Woche ist eigentlich, dass die alten Männer wieder zurück in die Bundesliga kommen mit dem Sami Khedira und dem Mustafi zu Schalke. Khedira eben zu Hertha, wenn ich es nicht gesagt habe. Und dann Mustafi zu Schalke. Nach jetzt doch ein gutes Auslandjahr, wo sie haben, beide wieder zurück in die Heimat. Ich glaube, ist schön für die beiden Vereine. Beide können es gut brauchen im Kampf um den Abstieg. Ja, es war mein Highlight.
Du denkst, Hertha spielt um den Abstieg?
Du. Sind nüchtern, oder?
Ja, mal schauen. Wir haben ja schon diskutiert, was es bringt. So alten die Stars wieder zurückholen. Wobei, ich glaube, Khedira bringt schon noch etwas. Also vor allem, zum das Ganze noch ein bisschen festigen dort. Mal schauen, ich bin gespannt.
Ja, und eben Mustafi ist ja vielleicht auch nur ein Transfer, weil vielleicht der Kabak vielleicht auch noch Schalke den verlässt und dann ist es eigentlich nur ein Ersatz, aber eben wird ja auch nicht gratis sein und Schalke hat ja auch nicht so viel Geld eigentlich.
Ja, für das staunst du eben eigentlich am liebsten noch, was die verpflichtet, aber
ja. Ja, es ist mehr aus Nostalgiegründen halt, dass die Leute wieder zurückgehen zu den Vereinen, aber ich glaube, es sind jetzt nicht einfach nur Nostalgie-Transfers und ich glaube, die können diesen beiden Teams eigentlich helfen.
Ja, vor allem
helfen.
Können wir da wieder ein bisschen mehr Fans in die Stadien und so, wenn es natürlich...
Stadion.
Ja, wir haben genau. Schon schon diskutiert, wobei die sieht es ja nicht so schlecht aus. Also das
ist allgemein so eine Fluktuation von den deutschen Weltmeistern im Gang, hat man ein bisschen das Gefühl. Özil ist ja auch zu Fenerbahce.
Ja, dort war es notwendig gewesen. Wäre sonst schon fast irgendwie im Ruhestand gewesen und jetzt irgendwie ein halbes Jahr nicht gespielt. Also.
Oh. Ja. Ja, Oli.
Und dann gehen wir zum Oli.
Also gut, wir haben letztes Mal gesagt, wir sind so ein bisschen Bundesliga-lastig gewesen. Und da hat jetzt gerade so weitergemacht und da habe ich gefunden, ich gehe jetzt nicht nur aus der Bundesliga raus, sondern hebt euch fest, ich bin sogar fast ein bisschen aus dem Fußball raus. Und zwar habe ich einmal so ein bisschen über den Tellerrand rausgeschaut, wie der Aldi sagt, Randsportarten. Aber ich habe dort etwas gesehen, was mir so gut gefallen hat. Und zwar geht es ganz allgemein um das Thema Stadien, leere Stadien im Moment. Die meisten von euch, wir haben es auch schon mal diskutiert, wissen, dass nächste Woche oder nächsten Sonntag der Super Bowl stattfindet. Das grosse Highlight im American Football. Und was ich recht geil gefunden habe, und wer weiss, vielleicht eine Idee auch für die Fußballstadien. Man hat dort, glaube ich, 20.000 Plätze, 21.000, 22.000 Plätze insgesamt, hat man in dem Stadion in Tampa können vergeben. Und dann hat man, also man hat halt so ausgerechnet, wie viel, dass man da geben kann, dass sie einen schönen Abstand haben. Und man hat, unter den 21.000 hat man 7.500 Plätze an Mitarbeitende aus dem Gesundheitswesen, die schon geimpft sind, vergeben, quasi als Dank, auch irgendwo als Respektzahlung für das, was die in den letzten Monaten alles geleistet haben. Und ich finde das eine geile Idee. gleichzeitig auch eine safe Idee, ja, wenn man dann noch kann sagen, das sind noch Leute, die schon geimpft sind. Also man ist...
Haben die einen Sitznachbar, der noch nicht geimpft ist? Das auch gerade könnte noch machen.
Das ist echt clever. Nein, ich glaube, die dürfen untereinander. Aber es hat schöne Videos gegeben, wie sie dann von den Teams informiert worden sind. Und zwar ist es wirklich so, dass alle 32 Teams haben eine bestimmte Anzahl von Leuten aus Spitälern und Kliniken dürfen nominieren oder auswählen. Und die damit überraschen. Okay. Und finde ich, wie gesagt, sehr geile Idee. Und vielleicht ist das ein erster Schritt schon so ein bisschen wieder zurück in die Normalität, irgendeine Version davon. Ja.
Ja, und bringt ein bisschen mehr als Klatschen, oder, auf dem Balkon.
Genau, richtig, ja, das wollte ich auch noch sagen. Also das ist irgendwo, klar, sie hätten wahrscheinlich alle lieber einen höheren Lohn, aber...
Ja, so ein Super Bowl-Ticket ist, glaube ich, nicht so günstig sonst.
Genau, also ja, der Preis ist
da kommst du nicht rein, also manchmal ist es nicht mal, ja, genau.
Jetzt ja noch mehr, oder? Ja, noch weniger Plätze zum Verkaufen sind, ist es gerade noch teurer.
Ja, das ist klar.
Aber es ist eine typische amerikanische Aktion, habe ich das Gefühl, nicht? Also es passt extrem gut zu den Amerikanern.
Ja, aber man fragt, man kann jetzt ein bisschen ketzerisch fragen, wieso nur ein Drittel von all diesen Tickets, aber ja, gut, klar, dass du dann halt wahrscheinlich auch noch an die wirklich eingestandene Fans eine gewisse Anzahl und dann ist natürlich die ganze VIP-Kack, wo logischerweise, also ja, natürlich die tragen ja das ganze Raum. Sorry, habe ich gesagt.
Irgendeiner muss ja die arme Liga ja auch etwas noch verdienen.
Die Ärmsten. Gut.
Ja, gut. So sozial wird es bei mir nicht. Und die Message, die bei mir dahinter steckt, ist doch auch eher recht sozial und zwar ich gehe jetzt wieder in die Bundesliga. Nein, und zwar, mir ist das recht eingefahren. Also eingefahren, ich habe es lustig gefunden. Und es ist ja mittlerweile so, dass viele Vereine in der Bundesliga etwas machen, um sich gegen aussen so zu zeigen oder sich zu vermarkten, auch in Bezug auf Rassismus und Gleichstellung und so weiter und so fort. Und es laufen momentan relativ viel. Also ich glaube, der Captain von Wolfsburg hat schon lange so ein regenbogenfarbiges Captain-Bändeli.
Und jetzt hat er, glaube ich, auch, oder?
Genau, und der VfB Stuttgart.
Ich glaube, es sind doch alle, nicht?
Haben, glaube ich, alle jetzt gemacht in einer Aktion.
Okay.
Und der VfB Stuttgart hat sein Stress so gestaltet.
Ja. Das ist noch geil.
Das ist wirklich geil aus. Aber das absolute Highlight habe ich gefunden, wo ich dann den Goalie gesehen habe vom VfB Stuttgart. Und da ist mir, ohne Scheiß, ist mir einfach der Marco Pascolo in den Sinn gekommen. Und ich habe gedacht, der läutet jetzt an, der will jetzt sein Nazi-Liebli zurück. Das hat so etwas von 90er-mässig ausgesehen. Und wer sich mal erinnert, das Nazi-Goli von Marco Pascolo von Lotto gesponsert, von Anno Dazio.
Auch wunderschön.
Ich weiß nicht.
Was ist für eine Farbe? Ich habe das Spiel geschaut,
aber
ich weiß
nicht. Eine Farbe ist gut, es hat etwa 20 Farben.
Ah, oh, er ist auch...
Ja, nein, er war nicht Regenbogenfarbe, gewesen. Es hat so verschiedene, es ist so ein 90er-Muster, es sieht so wie ein 90er-Game aus. Muss ich das mal anschauen, es sieht absolut verrückt aus. Und eben, wenn man das vergleicht mit dem Dress von Marco Pascolo von damals, man findet nicht so grosse Unterschiede.
Was ich geil gefunden habe an dem Stuttgart-Dress ist, dass sie es ja komplett durchgezogen haben. Also es ist ja der, der Werbeschriftzug von einer bekannten Stuttgarter Autofirma. Genauso wie das Vereinslogo und ich glaube am Kragen auch noch, sind sie wirklich sehr elegant. Also es ist ja nicht irgendwie so ein, wie ein Faber Dress von Bochum in den 90er Jahren. Ja. Das ist das ganz Wüste, sondern es ist wirklich sehr Stylo gewesen. Ja.
Ja, das hat mir eigentlich noch gefallen, das von Bochum.
Aber wir gehen weg von der Dress. Und vor allem auch weg von der Bundesliga. Und ich würde sagen, gut, wir starten mit dem Thema.
Jawohl.
Und beim Thema bleiben wir ganz in der Nähe und wir wollen uns ein bisschen mehr auf unsere Schweizer Fußballliga konzentrieren und was da alles gerade so momentan abgeht. Und aber ich kann sonst kurz schnell das Resultat vom Wochenende schnell erzählen, einfach schnell durchgehen und nachher können wir ja die einzelnen Spiele schnell anschauen.
Jetzt haben wir gesagt, wir können nicht so.
Wohl haben wir gesagt.
Nein, wir sehen wirklich nicht so.
Macht es gleich, ist mir gleich, was ich sage.
Sonst laden wir nächstes Mal den Benni ein, der kann das auch runterlesen.
Wieso besprechen wir vor jeder Sendung zwei Stunden, was wir möchten, Fabio?
Ich weiss nicht, ich bin nur die letzten fünf Minuten dabei gewesen.
Obviously.
Also, nur
was. Also, erzähl, scheisse.
St. Gallen, Zürich, knapper Sieg für den FCZ. IB Sion, 2-1 für IB. Dann das hart umkämpfte Unentschieden zwischen dem FCB und Lugano und das Lac-Le-Mont-Derby zwischen Servette und Lausanne ist 1-1 ausgegangen. Das sind die Spiele vom Wochenende. Welches hat euch am meisten, ist uns am meisten rausgestochen von diesen Spielen? Oder wo würdet ihr gerne noch ein bisschen mehr darüber reden?
Also ich muss zuerst schon mal sagen, ich habe eine recht geile Runde gefunden. Also man kann jetzt ein bisschen ketzerisch noch dazu sagen für Schweizer Verhältnis. Aber es hat wirklich, ich finde, es hat viele Spiele gehabt, die recht cool sind. Eben, zum Beispiel, es hat angefangen mit St. Gallen Zürich, wo eine Bombe erste Halbzeit mit so viel Goal und eben Zürich, wo 2-0 hinten liegt und nachher das Spiel noch dreht. Dann auch das Le Mans Derby, wo am Schluss so richtig eng wird mit dem Elfmeter, wo noch gehabt wird. Ich wollte jetzt auch gar noch nicht alles sagen, aber dann auch IB, wo gegen Sion doch noch ein bisschen müssen kämpfen schlussendlich. Und was habe ich jetzt noch vergessen?
Es fällt nur noch eins, dann hast du...
dann können wir die Rubrik abschließen. Nein, das ist ja nur einfach so...
Der Adi macht
denn
was?
Ich kann eigentlich nur sagen, es ist eine geile Runde. Es ist mega viel passiert.
Ja, nein, das ist schon so. Ja.
Aber jetzt können wir gerne, jetzt könnt ihr das Ganze noch ein bisschen vertiefen.
Jetzt können wir eintauchen in die einzelnen Spiele.
Ja, genau. Wenn wir doch anfangen, also mit der Chronologie. Hat, ja, wenn wir doch am Anfang haben, beim ersten am Samstag, ja. Oder?
Mm, das hat mir am besten gefallen. Also St. Gallen, richtig. FCZ, oder? Ja. Also ich habe das recht cool gefunden irgendwie. Einfach der Platz war recht übel gewesen irgendwie. Und man hat ja wieder mal gesehen, dass 2-0 so ein gefährliches Resultat ist.
Das weiss man, das erste, was man lernt zum Fußball.
Das erste, was man lernt. Also, aber man hat jetzt schon gemerkt, es ist, also klar, eben, es war am Schluss ein Bock gewesen vom Ziggy. Klar, man kann sagen, nachher hat er jetzt auch noch 45 Minuten Zeit gehabt. Aber es war ja auch recht eine Chancenwoche auch gewesen, oder? Also vor allem von Seite FCZ, also da hat man schon ein bisschen, haben sie recht viel liegen.
Es war aber auch krass gewesen, wie schnell das St. Galler dort in Führung gegangen ist. Also wie schnell das auch 2-0 gewesen ist. Und ich finde, sie haben das auch wirklich gnadenlos gemacht dort am Anfang. Und für mich, ich bin nach dem Spiel so ein bisschen ratlos. Also vor allem, was beide Mannschaften angeht. Ich meine, der FCZ ist für mich im Moment wirklich nicht einzuschätzen. Dann möchten sie das Bombenspiel gegen Basel, das 4-1. Dann verlieren sie gegen Vaduz. Und jetzt das Spiel, das so die zwei Seiten hat. Ich meine, natürlich, es ist einfach mal geil, wenn du das haben wir ja auch schon gehabt, eine Rubrik, wenn du da 2-0 hinten liegst und nachher 3-2 gewünscht, ist es immer geil. Aber du musst dich natürlich dann auch fragen lassen, ja, okay, wie hätte es so weit kommen können, dass du 2-0 hinten bist? Ich wollte das gar nicht auch irgendwie schlecht reden zu fest, aber eben, für mich ist Zürich irgendwo nicht einschätzbar und St. Gallen sehe ich eben, dann legt es los wie die Feuerwehr.
Das ist schon aber nicht neu.
Richtig, aber wenn du jetzt schaust, so die letzten Spiele, also so ein bisschen Langzeitdiagnose, ist, dass sie schon so langsam von dem Thron ein bisschen oben runterkommen. Und die Tabelle zeigt es auch. Also ich finde, das ist nicht Zufall, wo sie mittlerweile
stehen. Ich finde es vor allem mega speziell, dass der FCZ angesprochen. Von mir aus gesehen, der FCZ eben mit der Form, oder wie man auch immer das nennen ist für mich momentan so ein bisschen ein Sinnbild für die ganze Liga. Und es ist eigentlich so, man hat vorneweg IB, doch ein bisschen voraus ist, aber nachher eben, der verliert der Zweite, verliert gegen den Letzten und so weiter und so fort. Und du kannst dich eigentlich wie nicht ausruhen. Du hast kein Match, wo du kannst sagen, hey, mal, das ist jetzt ein einfaches Spiel. Oder du nimmst es auf die leichte Schulter und dann zack, verlierst
gegen Vaduz.
Gut, eben Vaduz hat jetzt zwei gute Spiele eigentlich gehabt, oder? Ich meine, mit dem 0-0 gegen IB und eben Zürich geschlagen. Ja, ist jetzt vielleicht noch gut gewesen, dass der FCL ja, verschoben wurde.
Ich merke so, es ist ein bisschen ähnlich eine Analogie wie für die Bundesliga, oder? Ja.
Außer ein Team
eben, bei BB, ja.
Und nicht gut gespielt, genau. Aber trotzdem.
Ja.
Ist auch eine Analogie. Ja, wenn wir vielleicht... nein, du willst ja chronologisch vorgehen. Weißt du, ja, welches nächste war?
Ich weiß nicht, welches nächste war. Also von dem her können also wir auch nicht mehr weiter diskutieren.
Ja, IB habe ich. Ja. Also ich grätsche da einfach mal rein. Meine IB ist für mich einfach so ein bisschen von dem Match geblieben, dass sie nach der 1-0-Führung extrem fahrlässig geworden sind. Also zuerst mal wieder souverän. Ja, und dann fragst du dich, was geht. Und dann, aber wo dann das 1-1 kommt, sind sie gleich wieder knallhart. Also sind sie wieder auf dem Posten. Und jetzt kann man natürlich sagen, ja, wenn du Meister werden willst, dann dominierst du nicht eine Liga irgendwie über 90 Minuten, aber du weißt einfach, wenn es auf abkommt, dann kannst du relativ schnell den Sack zumachen und zurückschlagen.
Aber solltest du nicht noch in den Schluss 10 Minuten irgendwie noch müssen bibbern, natürlich. Also eben, ich meine, es war ein Unvermögen von Sio am Schluss, oder, muss man sagen. Und, aber vorher natürlich ein extremes Unvermögen von IB halt, oder? Ich meine, also Sio, die Abwehr, das hat wirklich richtig weh da zu sehen, wie die ausgespielt worden sind dort von IB. Und IB hat einfach Sachen liegen, wo, ja, wo sich irgendein wird rächen. Wahrscheinlich nicht diese Saison, wahrscheinlich nicht in der Schweizer Liga, aber ja, gegen Leverkusen in der Europa League.
Ja, jedes Mal das Gefühl, wenn ich ein Match sehe von IB, jetzt verlieren sie. Jetzt verlieren sie. Dann so nonchalant, wie sie dann mit diesen Chancen umgehen und wie sie dann sagen, jetzt verlieren sie mal. Und was passiert am Schluss? Nein, sie verlieren einfach gleich nicht. Das ist, glaube ich, auch so eine Qualität, die sie haben. Mhm. Eben, sie können auch wenn sie nicht gut spielen oder schlecht spielen, am Schluss, sie schiessen ihre Goal. Und sie sind einfach extrem, also effizient. Sie nehmen auch, sie machen die Goal in diesen Spielen und halt einfach mehr als der Gegner.
Voll. Aber das ist, also, wenn wir ehrlich sagen, gegen Sion, das ist da schon recht hohe Kunst, dort nicht fahrlässig werden mit dem, was Sion dort gerade eben in der ersten Halbzeit irgendwo abgezogen hat, muss ich sagen, okay, also wenn die dann dort wirklich noch ernsthaft weiterspielen, das ist dann schon sehr professionell.
Vielleicht möchten sie das auch einfach. Und haben sie das Gefühl, sie können so irgendwie die Spannung in der Liga behalten, indem sie einfach immer sagen, schau, wir spielen immer genau so, dass der Gegner das Gefühl hat, ey, die haben im Fall eine Chance, die könnten wir im Fall packen heute. Und nachher sagen wir, nein,
sie wollen einfach nicht Basel werden. Sie wollen einfach nicht das alte Basel werden, wo alle hassen, weil sie so
gehasst
haben, weil sie alles dominiert haben.
Sie haben auch extra ihren Topscorer, holt sich jetzt immer eine rote Karte für alle Spiele, oder? Weißt du, dass er immer jedes zweite Spiel nicht spielt?
Ich glaube schon,
dass sie das extra machen. Voll.
Und trotzdem am Schluss mit irgendwie 40 Punkten Abstand Schweizer Meister werden und dann einfach so, ja, aber wir haben doch alle immer eine Chance
gehabt. Ja, das kann ich jetzt, um nochmal schnell in die Bundesliga überschauen, das kann Bayern genau sagen. Sorry, wir haben das so viel verlöhlet.
Aber, es geht.
Apropos eine Chance, klar, es hat ja das Verfolgerduell noch gegeben. Basel-Lugano. Ist ja optimal auch wieder gewesen für IB, oder? Wenn
Basel gegen wer?
Basel-Lugano, oder? Ah, du kennst dich gar nicht, du hast ihn nie gesehen.
Das hat mega gerosert, Basel und...
Ja, ich weiss, dass du den Fußball nicht kannst haben und das auch nicht zulässt.
Seit wir Lugano mal im Stadion gesehen haben, und das eben genau auch so ein Spiel war, wo du einfach nicht verlieren darfst. Und seither spielen sie ja immer so. Oder wie vorher kommt die Abneigung von dir gegen Lugano?
Also ich muss mal ganz ehrlich sagen, damals unter dem Celestini habe ich absolut nichts gegen Lugano können sagen. Es war absolut nicht verwerflich gewesen, wie sie damals Fußball gespielt haben. Weil Celestini hat versucht, offensiv zu spielen, auch mit dem Material, das er hatte. Aber irgendwie so 3-4 Jahre, seit er nicht mehr dort ist, ist einfach so der Beton-Fußball. Und ja, da passt mir irgendwie nicht. Das hat nichts mit Lugano zu tun oder sonst irgendetwas. Es könnte auch ganz eine andere Mannschaft sein, wenn die so Fußball würden spielen. Sie haben jetzt einfach Pech, dass es sie sind.
Ja, Pech haben sie ja nicht. Sie sind ja erfolgreich. Also.
Was man auch muss sehen. Ich meine, sie spielen den Fußball und das ist das, was sie können. Und jetzt haben sie sich sogar noch verstärkt mit einem Stürmer, der aus der Challenge League gekommen ist, der genau das auch noch wieder verkörpert, oder? Der ist schnell vorne drin, der braucht wenig Chancen, zack, dann hast du die Goal. Und ich glaube, das ist das, was Lugano momentan spielt. Standards sind gut, sie spielen mega gut auf Konter und
ja sie aber langsam haben sie jetzt schon stark. Ja, aber ich meine, es ist immer noch nicht mega attraktiv, aber eben, wie gesagt, oder mit dem Abu Bakar, von Krien sitzt und dem Lungoi, wo ja auch besser ein bisschen reinkommt. Es sind ja beides mega junge, oder? Wo halt einfach noch ein bisschen, also der eine ist neu dort und dieser ist einfach jung, wo ein bisschen Zeit gebraucht haben. Und ich glaube, jetzt könnte es ja nach vorne vielleicht trotzdem ein bisschen etwas geben, oder? Wenn sie einfach einen Konter, finde ich Konterfußball auch etwas vom Coolsten eigentlich, wenn man nicht nur hinten innen steht.
Und ja, es ist einfach
aber sie machen ja das Heisspiel nicht.
Es ist einfach das Konzept. Also ich finde das Konzept verhebt für Lugano ja schon. Also und ich glaube, wenn ich jetzt Lugano-Fan wäre, ja, du stellst dich dann halt auf das ein, aber ich meine, das Konzept, wo sie haben, das ist heute, glaube ich, ein recht guter Bericht darüber im Tagesanzeiger, den ich gelesen habe, und es ist genau das, was wir jetzt auch gesagt haben, dass sie halt einfach im Konzept drin haben, dass sie hinten dran Beton anrühren, aber dann gnadenlos im Umschaltspiel sind, und du hast das jetzt in dem Spiel auch bei Chancen gesehen, die nachher nicht zu Goal geführt haben, dass sie wirklich mit zwei Pässen vor dem gegnerischen Goalie stehen, und Und ich meine, wenn du die Statistik schaust, wie viel Ballbesitz das Basel hat, ich weiss es nicht mehr, ich habe es nach dem Spiel ganz schnell angeschaut, das ist brutal. Aber es schaut schlussendlich relativ wenig Zählbares aus. Also sie haben eben nicht einmal viel mehr Schüsse aufs Goal gehabt, schlussendlich, Basel. Wenn du einfach wirklich Statistik anschaust. Und das ist das, was sie machen. Sie mauern alles zu. Und das führt dann auch irgendwie dazu, dass die angreifende Mannschaft halt irgendwo nachlässig wird in der Verteidigung. Und wenn du dann plötzlich nach 12 Minuten mal wieder im anderen Strafraum auftauchst und dann aber in so einem Tempo, dann überfährst du einfach unter Umständen auch eine Verteidigung. Und das ist, wie gesagt, ein sehr cleveres System, aber gerade als neutraler Zuschauer natürlich nicht geil zu anschauen.
Aber eben, man muss immerhin zuerst mal noch zwei Goals schießen gegen den FCB.
Das hätte ich nicht gedacht, dass das zweite noch kommt. Also dort habe ich wirklich gesagt, okay, gut
ab. Vor allem so schnell, gerade einer kassiert, dann nochmal wieder einen draufgelegt und dann geht nochmal einer kassiert. Das war auch eine recht spezielle Schlussphase gewesen.
Ja, sicher.
Und denkt jetzt, okay, wie genau?
Ja, also für mich ist nach dem Match ist so ein bisschen die Frage, was ist jetzt? Ist Basel jetzt so Mittelmaß oder ist Lugano jetzt so Spitze?
Basel ist Mittelmaß. Das ist eine gute Frage. Für mich klar, glaube, Basel Mittelmaß.
Offensiv ist Basel. Hey, Basel hat zwei, man kann sie in zwei Teile teilen. Die Offensive von Basel ist absolute Spitzenklasse, was die Super League betrifft. Und defensiv.
Ja, aber es sollte ja auch länger. Es müsste ja eigentlich auch länger, oder? Für die Super League. Aber ich glaube, jetzt mit dem Transfer vom Abrashi kann das wahrscheinlich noch etwas helfen gegen hinten, dass es vielleicht ein bisschen stabiler wird, vor allem vom Mittelfeld.
Wo setzt du den? Wenn der Xhaka wieder zurück ist, dann hast du einen Defensiven, du hast einen Frey, du hast einen Zuffi, du hast einen Xhaka, du hast einen Abrashi, dann hast du noch den Kasami, dann hast du noch den Stocker. Also, wo genau, wenn die mit 10 im Mittelfeld spielen, oder?
Nein, du hast ja als offensives Mittelfeld, hast du eben den Kasami, eben defensives Mittelfeld.
Entweder sie spielen schon mit 5.
Ja, eben.
Sie spielen schon mit 5.
Entweder setzt sich 2 Sechser.
Eben, genau, mir fehlt der. Ja. Aber dann darf uns den auslehnen oder verkaufen, wo jetzt auch gerade gegangen ist. Ich meinte, der Campo, der genauso in so Situationen gegen einen tief stehenden Gegner kann die Situationen schaffen, wo dann eben einmal etwas Unvorhersehbares rauskommt und dann gehen sie weg. Und dann spielen sie einfach mit diesen 5 Mittelfeldspielern. Und das lange, Lugano hat es gesehen, Lugano hat sich gut mega darauf eingestellt auf das Mittelfeld. Und was rauskommt, ist gesehen. Ja. Das ist erst mit dem Pululu, mit der Einwechslung von Pululu auf den linken Flügel, ist dann so richtig etwas gegangen.
Für mich ein Highlight, also das Highlight von dem Spiel und eins von dem Spieltag ist auf dem SRF im Abspann von dem Spiel, wo du siehst, wie der Lindner den Klose zusammenschießt. Du hörst ja dann auch jedes Wort. Das ist wirklich herrlich. Ich weiss, also der Lindner ist ja ohne Frage ein guter Goalie. Aber für mich ist halt einfach immer noch so, okay, du bist jetzt doch der mit GC so sang- und klanglos abgestiegen ist und du schießt jetzt aber den ehemaligen Bundesligaspieler, es faltest du jetzt gerade so zusammen. Aber er hat ja recht gehabt, ja, wie man gesagt hat. Aber ja. Du zeigst schon, also für mich zeigt das ein Lindner, dass er halt einfach ein Spieler ist, der in jeder Mannschaft einfach eine Persönlichkeit hat und einfach eine Verantwortung übernimmt. Und ja, ob jetzt das ein Abstieg ins GC ist oder auf dem zweiten Platz ein Basel.
Das ist nicht der einzige Kick, den man gehört hat, schreien auf dem Platz übrigens. Ja, das Jakob Sport hat man auch sehr gut gehört.
Den hört man leider wirklich immer, wenn Basel spielt. Das ist
aber Entschuldigung, das habe ich mir überlegt, also wenn mich so jemand anschreien auf dem Platz, ich könnte das einfach nicht ernst nehmen.
Ich glaube, das machen sie auch nicht, wenn du siehst, wie die spielen. Also eben, ich bin sehr kritisch gegenüber vom Sforza und ich glaube, es war ein grosser Fehler gewesen, ihn einzustellen. Also, ja, ob jetzt ein Koller mehr geholt hat, eben aktuell im Vergleich ist er ja einiges schlechter als der Koller da, zumal so ein bisschen Schnitt und alles Mögliche, alle Statistiken, aber ja.
Sind immerhin zweit.
Ja, eben, es ist ja nicht schlecht, aber es ist ja halt einfach, in Basel ist ja manchmal auch nicht nur welcher Tabellenplatz, das ist ja vielleicht in Zürich in der aktuellen Phase oder St. Gallen wichtig oder in Luzern, aber in Basel muss er dann vielleicht schon auch noch ein bisschen, sicher keinen Abstand zum Ersten haben wahrscheinlich.
Ja. Aber es ist unentschieden gewesen. Wenn sie die nächsten zwei Spiele gewinnen, dann wird es in der Statistik wieder gut aussehen. Also ich denke, wir dürfen es jetzt auch nicht dramatisieren. Ja. Und wie gesagt, Lugano sind andere Mannschaften auch schon gestolpert, weil sie einfach hure ecklig spielen. Also.
Ja,
dann gehen wir doch in die Romandie.
Ja, ist ja eigentlich ein Wunder, dass sie gespielt haben, oder? Mit Lausanne, wo ja eigentlich eher aussieht, als würden sie nicht spielen. Und nachher haben sie irgendwie am Freitag trotzdem irgendwie negative Tests irgendwie aus dem Hut zaubert.
Ja, was ja auch
Samstag trainiert ist. Und Sonntag gespielt. Voll. Für das ist es eigentlich sehr, sehr gut gewesen,
ja. Ja, Servet vor allem ohne irgendeinen, also eigentlich nominellen Stürmer.
Ja, Schalke ist ja dann reingekommen, immerhin noch.
Ja, ist reingekommen, ja. Aber am Anfang haben sie mal mit einem Flügel gespielt.
Ja. Ja, und Stefanovic auch wieder zurück, das ist natürlich auch noch.
Wie wichtig, dass der für die Mannschaft ist, das ist so heftig. Du siehst irgendwie 10 Ausschnitte von dem Spiel und 8 ist der Stefanovic beteiligt, wenn es in der Offensive ist. Und du weißt voll.
Auch gewisse stehende Bälle halt, mega wichtig. Ja. Aber ein hoher Kampf war es, hat es mich gedacht. Also, recht viel Fouls.
Aber du hast... Ich habe auch das Goal von Lausanne recht kaltblütig gefunden. Komplett humorlos, wirklich nicht lange rumgefackelt. Ja. Und eben, Lausanne ist auch schwierig zu einschätzen für mich, so on the long term. Es ist so...
Sie haben auch immer wieder andere Spieler am Spiel.
Ja, Nizza schickt immer ein bisschen etwas.
Ja, das andere Stadion, oder?
Ja, das auch. Letztes Mal war irgendwie ein Norweger auf der linken Seite, den habe ich auch nie gehört. Und nein, der andere.
Ah, der andere.
Der, der kein norwegischer Name hat, den ich jetzt aber gar nicht weiss.
Was noch gibt es?
Weißt du, ist Norweger. Nein, aber noch spannend. Da plötzlich einfach so, okay, ist. Und dann kommt jetzt wieder auch wieder irgendwie einer, der drauf losgesprungen hat. Aber sie bringen wieder Junge und Talent und...
Ja, das Krasse ist halt schon, ich meine, sie haben jetzt halt schon mit dem Tourkess schon recht Pech gehabt, wo er weg ist, oder? Und das Heftige ist halt schon die es ausgelehnt haben, oder? Ich meine, das sind auch extrem junge, die jetzt, ich glaube, in der Rückrunde werden da der ein oder andere von denen schon noch ein bisschen zünden. Und durch das werden sie, glaube ich, eine gute Rückrunde spielen. Gehe ich davon aus.
Ja, man hofft es ja eigentlich nicht, oder?
Je nachdem.
Ich habe nichts gegen Lausanne. Ich habe nur gegen Pontes etwas gehabt früher. Aber
das Olympiastadion.
Ja.
Das Olympiastadion, genau.
Ja, das war Horror. Vor allem der Auswärtssektor war genial gedeckt. Nicht. Sehr schön gewesen. Ja, aber eben, zu dem Spiel ist ja sicher noch das Wichtige, oder? Der Penalty in der Nachspielzeit, wo ja dann noch so richtig wehgetan hat, oder? Aber ich glaube, meine Meinung, wirklich ausgereichende Gerechtigkeit, weil ich bin dann nicht so der Meinung, sie hätten noch unbedingt müssen geben, aber ja.
Ja, ich finde es auch. Die Frage, ist er schlecht geschossen gewesen? Er ist sicher nicht so platziert gewesen, relativ hart, aber es ist halt einfach wirklich so die, was sind es wahrscheinlich, die Rechner ist irgendwie 30% oder 20% Wahrscheinlichkeit, dass der Goalie genau in die Ecke springt und das ist halt passiert. Also.
Ja. Ja, das ist so.
Ist halt einfach bitter. Oder?
Ja, klar.
Ja,
also.
Ja, sicher. Ja, was meinst du, wenn wir mal vorausschauen? Was ist zu erwarten?
Ich würde gerne ganz schnell eine Frage noch das Spiel, das jetzt nicht stattgefunden hat. Das wäre ja Vaduz gegen Luzern gewesen. Eben, du hast vorhin schon angesprochen, Vaduz hat einen rechten Lauf. Luzern hat jetzt eine lange Winterpause. Vielleicht eine blöde Frage, aber kann das, wenn sie zurückkommen, vielleicht plötzlich noch irgendwo zu einem Vorteil werden? Also ist es vielleicht ein bisschen sehr gesucht.
Ja, aber schon nicht per se eine Winterpause. Aber.
Ich sehe es eigentlich eher negativ. Oder?
Ja, es ist nicht per se eine Winterpause.
Ja, das ist ja das, was alle sagen. Also, die Frage ist mehr so, gibt es etwas, wo man noch irgendwo den Luzernen kann wünschen, dass es ihnen irgendwo noch etwas bringt? Oder ist das ein bisschen sehr weit hergekommen?
Also natürlich, man hat wahrscheinlich sicher eine gewisse... Ja, das sicher. Und halt auch gewisse Mechanismen, die man jetzt trotzdem haben können. Vielleicht irgendwie eben taktische Sachen vielleicht anschauen. Ich glaube, das kann schon etwas bringen, oder? Aber ich glaube halt so ein bisschen die Matchpraxis, Matchfitness. Und ich eigentlich jetzt ein bisschen Angst habe, oder? Wenn das ins nächste Spiel geht, oder? Wo jemand, der halt einfach im Rhythmus drin ist. Du selber bist überhaupt nicht im Rhythmus drin. Da kommt es einfach sicher extrem darauf an, wie sie spielen startet.
Ja, und eben.
Dass sie nicht gerade überfahren.
Ich weiß nicht, wie das bei Fußballer ist. Ich war schon zweimal in dieser Quarantäne gewesen und du hast ja dann eigentlich keine Bewegung. Also, ich weiß nicht, ob die Spieler bei sich im Garten irgendwie eine 100-Meter-Bahn haben, wo sie dann können, innerhalb von ihrer Quarantänegebiet sich ein bisschen austoben. Aber grundsätzlich.
Und alles Laufband bekommen haben.
Okay. Aber ob das jetzt.
Also, haben sie sich schon können. Es ist einfach ein bisschen eintönig. Aber ich glaube, die haben schon so die Fitnessgeräte vom Verein, die sie da irgendwie vorbeigebracht haben.
Ja, aber wenn wir dann gerade auf das Spiel gehen, oder, wo jetzt ansteht, oder ja, hast du... Ja, ist gut. Also eben, gegen Servette spielt der Luzern, eben endlich wieder mal. Aber wie gesagt, ich habe dort schon ein bisschen Bedenken um Luzern, eben wegen der Matchpraxis halt und... Aber wenn man auch im Ausblick, oder, musst du sehen, oder, sie haben halt... Ja, zwei englische Wochen mehr, wo ich jetzt nicht so unbedingt das riesige Problem gesehen habe. Das haben die Spieler eigentlich noch gern. Aber wirklich jetzt das erste Spiel habe ich ein bisschen Sorgen.
Aber ich habe immer so ein das Gefühl gehabt, dass das ein Dings ist, dann so ein grosses Thema. Aber wenn ich mich jetzt richtig mal erinnere, sind kaum Mannschaften aus der Quarantäne gekommen und sind gerade extrem drunter gekommen.
Mhm. Ja, letztes Jahr, also Söhne, glaube ich, als einer der ersten.
Ja.
Aber eben, also man weiß es nicht und Luzern ist eh eine Wundertüte von dem her.
Aber es ist ein sehr wichtiges Spiel, oder? Jetzt, also eigentlich für beide kann man sagen, aber ich würde sagen für Luzern vor allem, oder? Ich meine, klar, man hat noch Spiel, wo man in der Hinterhand hat, oder? Aber die kann man ja auch nicht einfach mit 3 Punkten einplanen. Und ich sage jetzt, wenn man diesen Match verliert, wird man dann wahrscheinlich, je nachdem wie es vorher spielt, schon ein bisschen nervös, hätte ich das Gefühl.
Ja, irgendeiner, also bis jetzt haben wir immer gesagt, ja gut, man muss einfach Zeit lassen, weiss ich was, jetzt muss mal etwas kommen und gleichzeitig ist, und jetzt in dieser Phase, dann ist das, ist eben die mannschaftsweite Quarantäne reingekommen, ist höchst unglücklich und das ist also das Momentum, das Bekannte, ja. Ist im Moment nicht auf FCL-Seite.
Ja, eben, wenn du siehst, oder? Ich meine, wenn jetzt Sio gewinnen würde, dann sind es, ja, was sind 6 Punkte voraus? Klar, eben, sie sind 3 Spiele mehr immer noch. Aber eben, du fährst dich ein bisschen an von Bibern, oder? Dann hast du wirklich mal 2 Siege, die du musst irgendwie überhaupt holen, oder? Also überhaupt wieder dran bist.
Oh. Ja, ja, wir werden mehr wissen, wenn wir das nächste Mal uns hier treffen. Am Stammtisch.
Ja. Sio spielt ja gegen St. Gallen. Wir haben schon vorhin von Sio, eben dort haben ja beide 2 Niederlagen im Folge.
Ja, aber die sehe ich St. Gallen schon klar stärker in Form. Also die Art und Weise, wie wir verloren. Klar, Sio hat jetzt schlussendlich, IB schon auch am Schluss noch ein bisschen gestresst. Aber eben, also da finde ich, St. Gallen hat viel mehr gezeigt, dass sie Tempo-Fußball können, dass sie eigentlich auf ihre Tugenden noch setzen können, dass es ja, das
ja, und Sio hat ja eigentlich auch nur selbst verschuldet.
Genau.
Ich tippe auf eine Chance bekommen. 2-2.
Also. Ich habe lustig auch so unentschieden.
St. Gallen 4-2-0 nach 30 Minuten und am Schluss ist es 2-2.
Ja, ich gebe es 1-3.
Okay. Ich hätte auch so unentschieden tippen, muss ich sagen.
Aber eben.
Aber eher, weil wahrscheinlich der Platz uren übel ist, aber das sind sie eigentlich auch gewöhnt von St. Gallen, von dem her kommt es gar nicht so darauf an.
Und ich wollte jetzt, also für alle Wettfreunde draussen, ich will jetzt auch nicht irgendwie gross mir auf die Schulter klopfen, aber irgendjemand hat Anfang der Saison mal gesagt, Lugano wird huren abräumen, das Jahr und
die Saison ist immer noch lang.
Es hat schon wieder eine große
Tiere im
Kopf. Was ist los, ey?
20 Spieltage gefühlt.
Von dem ständigen Krosen da.
Aber,
also Lugano spielt jetzt gegen Valencia, ja, oder? Genau. Da hast du ja vielleicht gute Vorzeichen, oder?
Also das
für mich absolut klarer Sieg für Vaduz 4-0.
Der Punkt ist, Lugano müsste ein Spiel machen, bitte.
Eben, das könnte es nicht.
Es wird ein Top-Spiel zum Schauen wahrscheinlich.
Oder? SRF übertreibt sicher leider.
Es gibt wahrscheinlich nur eine weite Bälle von einer Verteidigung in die andere, weil beide nicht gewöhnt sind, etwas anderes als zu mauern.
Du, ich bin gespannt. Also ich habe schon auch Lugano, dass die das trotzdem werden reissen, rein einfach so aus von der Klasse her. Aber ja.
Ja, ich tippe da
ja,
auch
kommt ja.
Oder es,
dann kommen ja eigentlich die, wo
Entschuldigung.
Ja,
sorry. Nein, ich kann nichts mehr sagen, das ist nicht mehr schlau. Ich nehme jetzt einen Schluck Bier, dann kannst du reden.
Ja, dann kommen die zwei ja noch, wo Vaduz gerade geärgert hat, das letzte, oder? IB und Zürich, ich glaube, das wird Leckerbissen, würde ich sagen.
Also jetzt müssen also FCZ mit Gemaili oder FCZ ohne Gemaili, sind auch wieder 2 Paar Socken, glaube ich. Weil gegen Vaduz hat er nicht gespielt, dann haben sie verloren. Und gegen St. Gallen ja. gespielt und gegen Basel gespielt und sie 2 Mal gewonnen.
Ja, und gegen die guten Mannschaften, die sogenannten, also je besser das eine Mannschaft ist, umso besser spielen sie dagegen. Also wenn du jetzt siehst, gegen...
Also wird das ein Wahnsinn.
Gegen Basel gewonnen, gegen St. Gallen auch gewonnen, aber spät, also ja. Nicht spät, aber ein bisschen mehr müssen beißen und gegen Vaduz verloren. Das heisst, gegen IB gibt es einen Kantersieg.
Also ich habe dort wirklich Sieg für FCZ, würde ich tippen. Und habe noch einfach als so kleine Notiz für mich aufgeschrieben. Irgendwie für mich ist es ein mega wichtiges Spiel, um die Saison überhaupt noch ein bisschen spannend zu machen. Oder ich glaube, jetzt mit einem Sieg FCZ, ja, kann man es wieder ein bisschen halbwegs ins richtige Lot, also ja, eben ein bisschen spannend machen.
Ist das aber Hoffnung oder Ahnung, wo du da auf das Spiel, auf deinen Tipp setzt?
Was soll ich sagen? Also ich bin nie der, der sagt, so, ja, die Saison muss mega spannend sein und die Liga und so, aber also ich habe irgendwie wirklich ein bisschen Sympathie einfach für den FCZ in letzter Zeit wieder bekommen, und muss sagen, so, finde es gut, was die machen. IB würde vielleicht einen kleinen Schuss vor den Bug vielleicht noch gut tun im Hinblick auf die weiteren. Ja, aber ich glaube sowieso, dass es nicht viel wird geben, aber ich glaube, es würde ein bisschen gut tun, dass sie sich vielleicht noch ein bisschen pushen.
Ich glaube, ich tippe auf ein 2-2.
Ich tippe auf ein...
Hast du jetzt bei allem auf 2-2 tippen?
Ja, dann bleibe ich mir auch treu, ich tippe auf ein 3-1, aber also eigentlich ein 1-3 für IB.
Ja, ja. Ist echt gut.
Weißt du, es gibt doch jetzt so eine... Ich weiss nicht, das ist auf Sky, in der Bundesliga, gibt es eine Werbung für irgendeinen Wettanbieter. Schön, wenn es lustig, dort haben die ja nur Werbung für Wettanbieter und
Bier. Ja,
und dort ist einer, der irgendwie so reinsteht und sagt, mein Tipp ist 1-3. Wenn es irgendwie geht, dann tippe ich immer 1-3. Und ich habe ein bisschen Ahnung, weil ich auch mal Fußball gespielt habe. 1-3, meine Wette, was ist deine Wette? Alter, du ernsthaft, du tippst immer 1-3 oder 3-1. Mach's aber jetzt gleich. Also, IB gewinnt 3-1.
Das hast jetzt du eben eben abgeschaut, weil du meinst,
unglaublich beeinflusst,
du Ahnung haben.
Also, wenn ich richtig zusammengerechnet habe, fehlt jetzt noch ein Match, oder?
Ja, in Lausanne-Basel.
Ja, stimmt.
Ja, dreimal in der Rote, was ich tippe.
Donnerstag Abend gespielt, das letzte.
Ja. Ich tippe, glaube ich, mal ausnahmsweise auf ein
2-2.
Nein, ein 1-1.
Nein, da glaube ich jetzt schon Basel, ehrlich gesagt. Ich glaube aber wirklich, der Abrashi bringt etwas noch rein, auch wenn du nicht weißt, wo er aufstellen willst. Aber ich glaube, selbst das Forza weiss, wo er aufstellen kann. Sogar er.
Ja, ich glaube da auch an Basel. Ich glaube aber, dass sie nicht zu Null werden gewinnen. Aber auch, was ich jetzt von Lausanne gesehen habe, ich
also 1-3.
Ja.
Was ich auch könnte darauf wetten, ist, dass der Gabral irgendein mega schönes Goal schießt. Irgendwie sehr wahrscheinlich mit dem rechten Schulterblatt. So.
Jetzt sind wir schon fast in englischen Verhältnissen, jetzt können wir auf alles wetten. Also, ich wette darauf, der Klose, welche Schuhe, dass er zuerst anlegt. Und so.
Welchem Fuß er zuerst aufs Feld kommt.
Wenn wir ganz kurz noch schnell schauen, was uns in der Challenge League bevorsteht, dann haben wir nämlich Zürcher Derby, Winterthur gegen GC.
Ja.
Dienstag.
Ja.
Ist das auch so eine Randsportart?
Nein, es ist kein Wahnsinn.
Hey, Winterthur.
Es ist voll der Winterthur.
Ja,
Support.
Winterthur, ja.
Lars 2-2.
Nein, aber ich finde sie einfach... Ein bisschen sympathischer als GC, ja, muss ich sagen.
Okay. Das ist ein mega Maßstab, das sind auch neun andere Teams in dieser Liga. 2-2, also ich würde es Winterthur tatsächlich auch gönnen, aber GC hat im Moment ist schon stark. Also.
Entschuldigung, könntest du es nochmal aussprechen? Jetzt habe ich wieder nicht ganz verstanden.
GC. Ja, und also das Video erwartet, dass der chinesische Investor tatsächlich mal auf Zürich kommt. Das sei ja irgendwie schon ein Hotel gemietet oder wird gesucht, eine Unterkunft wird gesucht, so muss ich sagen.
Und dann, wegen Derby? Dann gibt's ja wegen Derby? Nur wegen Derby?
Wahrscheinlich. Und, aber sie haben den Sportchef verloren. Nicht, dass man das auf dem Platz merken wird, weil er hat vorher auch nicht wirklich, glaube ich, sehr viel Macht
gehabt. Freddy Bickel sei jetzt wieder im Gespräch.
Ist das so?
Anscheinend.
Okay, das habe ich nicht gelesen. Aber ja, dann wird es so sein.
Es hat ja dann noch eine Kritik gegeben an den Medien dort, wie über das berichtet worden ist. Ich weiß gar nicht, wer er war, der das Video gepostet hat. Er hat sich sehr über die NZZ aufgeregt. Sorry, dass ich so schlecht informiert bin. Ich habe nicht gedacht, dass wir über GC reden, ehrlich gesagt. Aber,
sorry, ich auch nicht.
Was auch noch schöne Affische ist Schaffhaus Aarau. Wir sind alle dort noch so ein bisschen Möglichkeit noch mit dem Schritt, also ja, nach oben, Aarau wieder noch ein Spiel weniger mit 27 Punkten. Das heisst, die könnten alle da bei Thun und GC eigentlich noch ein Bein stellen, wenn die nicht durchziehen. Das wird von dem her auch noch ein schönes Spiel. Ja, und es ist vielleicht noch ganz schnell Giasso aus der Lausanne Uschi.
Könntest du dann ein Erstliga-Promotion-Match anschauen, wenn wir schon was dabei sind?
Entschuldigung, das ist Schweizer Fußball. Wir wertschätzen das auch.
Giasso ist auch Erstliga-Promotion, ist auch Schweizer Fußball.
Also gut, hören wir auf mit dem Segment.
Es war übrigens der Adrian Vetscherin, der Medien- und Marketing-Chef, der sich dann in einem Video sehr, sehr beschwert hat.
Ein grundsympathischer Mensch. Aber gehen wir doch zu den Top 3, wenn es für euch okay ist.
Passt.
Bei den Top 3, bevor wir mit denen anfangen, stoßen wir nochmal schnell an und nehmen noch einen zünftigen Schluck. Die sich wundern, dass man ein bisschen viel Hintergrundgeräusch hört, das mal, vor allem wenn ich irgendwo trinke oder es mir das Bier ob sich kommt oder so, das ist, weil ich heute mal kein Mikrofon habe, sondern ins Handy reinrede. Aber es ist so ein bisschen back to the roots. Ich finde es irgendwie noch geil. Okay.
Genau.
So viel eigene Sache. wir haben das Top-3-Thema und das heisst Kultverein. Ein mega abdroschener Begriff, weil ja jeder Verein gerne ein Kultverein sein und wahrscheinlich für seine eigenen Fans auch ein Kultverein ist. Und dann gibt es die ewig immer genannten Kultvereine und die werden wahrscheinlich auch jetzt kommen. Wir haben aber gesagt, wir tun jetzt nicht einfach nur auflisten, 3 Kultvereine von uns, sondern selten auch sagen, wieso und was das die Vereine besonders macht. Top 3, ihr könnt es. Wir wissen es voneinander nicht. Wir fangen an mit Fabio.
Ja, wo du mir die Aufgabe gestellt hast.
Hausaufgabe.
Habe ich das erste Mal so gedacht, das wird mega einfach.
Und habe ich auch gemeint, ja.
Dann habe ich gemerkt, hey, ist gar nicht so einfach. Und ich musste dann für mich definieren, was ein Kultverein ist. Und bevor ich jetzt da auf meine 3 eingehe, und ich muss sagen, für mich ist es einfach so, es ist ein Verein, der etwas Spezielles ausstrahlt, der etwas anders ist als andere. Und vor allem, es muss ein Verein gewesen sein, wo ich schon mal live etwas gesehen habe.
Das alles, was du jetzt gesagt hast, das ist GC.
Richtig.
Entschuldigung.
Richtig.
Mach weiter.
Nein, das sind so meine Kriterien. Und da bin ich tief in meiner eigenen Vergangenheit gekramt und ich bin fündig geworden beim Platz 3. Und zwar ist das eine Mannschaft, die jetzt nicht jedem Fußballkenner bekannt ist. Und zwar ist es ein Verein, der aus der Stadt Luzern ist. Und es geht um den FC Inter Altstadt.
Ja.
Inter Altstadt hat sich auf die Fahne geschrieben, Integrationsverein zu sein. Und machen das sehr, sehr erfolgreich. Ich habe schon ein paar Mal gegen sie Fußball gespielt. Und es ist spannend, auf wie viele verschiedene Sprachen das die können fluchen. Aber es ist ein Verein und es steckt auch eine Philosophie dahinter. Sie haben, es gibt Musik, es gibt Songs über sie. Sie haben einen eigenen Song sogar. Und ja, sie haben dann sogar einen Nebenverein, also im Verein in eine neue Mannschaft gestellt, FC Inter Altstadt Afrika. Also wirklich so ein Integrationsprojekt, um wir können zu lancieren. Und ich habe gesagt, ja, für mich Kult, man kennt sie auf allen Plätzen in der Zentralschweiz, man hat sicher
schon mal gespielt. Aber spielen sie noch?
Immer wieder
haben sie nicht einmal in die Alternativliga gewechselt?
Sie haben immer noch 5. Liga-Mannschaft, Senioren und Veteranen. Ja. Sind immer noch, oder ich weiß gar nicht, ob sie aufgestiegen sind. Und wir haben immer packende Duelle gegen sie. Du hast ja nie gewusst, wer bei ihnen spielt.
Der Chef von der Schür, oder? Spielt wahrscheinlich auch noch bei ihnen, oder?
Ja, genau, der ist Präsident. Und eben, das hat dort auch so Fußballkenner drin. Ich glaube, Markus Distel heisst der Sportchef bei Kriens, der dort dann auch irgendwie jetzt mittlerweile noch drin ist. Also wirklich ein bunter Haufen und für mich absolut erwähnenswert, wenn es so um Kultvereine geht.
Also es ist schon lustig, wenn ich weiss, also ich meine jetzt für alle, die nicht in Luzern irgendwo in der Fußballszene unterwegs sind, wenn eine Mannschaft Inter Altstadt heisst, dann stellt man sich vor, dass die jetzt irgendwo zwischen Mülliplatz und Weimar irgendwo ihre Spiele austragen.
Leider nein, sie spielen ganz hundskamünlich in der Luzerner Almend auf den Sportanlagen dort.
Aber eine schöne Wahl, eine überraschende Wahl. Adi, ja. Du bist doch der Erste. Übrigens, ganz schön, ich habe im Fall das Gefühl, schlussendlich werden die Mannschaften, die Kultmannschaften, die alle gerade daran denken werden, wird niemand bringen. Ich denke, das bringt ja jeder andere. Schlussendlich, ja, mal schauen, ich bin sehr gespannt. Adi.
Ja, die Frage ist halt wirklich, was so ein bisschen Kultmannschaften sind, oder? Weil du hast uns ja dann den Zusatz zu deiner Aufgabe zu Kultverein gesagt, eben nur erklären, wieso, oder? So und am Anfang ist es wirklich so gewesen, so, ja, aber weil Kultvereine sonst werden so, ja, die haben noch coole Fans oder die haben Fans, die alle hassen und
bla bla. Schönes Liebling.
Und jetzt hat man sich, schönes Liebling, genau. ja. Und so hat man sich jetzt noch ein bisschen mehr müssen überlegen und eben vielleicht sind es jetzt halt ein bisschen speziellere Worte. Noch nicht. Das kommt erst noch. Mein 3 ist in England daheim. In der League 2, das ist die vierthöchste Liga in England, haben unheimlich hässliche Heimtrikots, so in grün und schwarz, so fast ein bisschen diggeret, muss man sagen, ist Forest Green Rovers und das ist der erste Club, der komplett vegan ist. Also dort ist einfach alles, also ob Trikots aus Bambusfasern, es gibt keine Bratwurst im Stadion, sondern irgendwie, also es, doch, Bratwurst gibt es einfach auf Tofu. Alles aus erneuerbaren Energiequellen. Es ist noch, eben am Anfang denkt man so, ja, ein Hippie-Verein oder so. Ich finde es einfach noch cool, in der heutigen Zeit passt das irgendwie rein. Man sieht, es funktioniert auch. Klar, sie sind jetzt in der vierthöchsten Liga in England. Ja, sie leben einfach ein bisschen den Lifestyle, der aktuell ein bisschen den Nerv der Zeit trifft. Sie haben durch das ein Alleinstellungsmerkmal so ein bisschen rundum in ihrer Umgebung. Haben durch das wahrscheinlich jetzt auch wieder ein bisschen Aufwind bekommen, muss man sagen. Ja, seit 2006 ist jetzt das eigentlich so, wie sie nach dem
hast Leben wirklich alles so ein bisschen hast du ein bisschen mitbekommen, wie das zu dem gekommen ist? Also sind das irgendwo Sofa-Etagen gewesen, wo man gefunden hat, okay, und irgendeine Marketingagentur, die gesagt hat, okay, wir brauchen ein Alleinstellungsmerkmal, oder ist das aus den Fans rausgekommen?
Es ist ein bisschen verschieden, oder? Also Nachhaltigkeit in Club integrieren ist eigentlich dann wirklich so ein bisschen das Ziel im 2010 dann wirklich final wurde, dass man wirklich alles nur noch so macht. Und dann hat man langsam einfach versucht, am Anfang hat man irgendwie angefangen, glaube ich, wirklich mit vegetarisch und eher ein bisschen auf der Schiene, auf der Ernährungsschiene eigentlich, bis man nachher wirklich so gesagt hat, komm, wir machen alles. Aber das ist dann wirklich irgendwie so ein laufender Prozess gewesen, wo dann eigentlich von der Teppichetage dann auch weiterverfolgt worden ist, weil das auch gut angekommen ist. Also man hat jetzt irgendwie einen Rasenmäher, wo irgendwie solarmässig aufgeladen wird. Eben, man hat alle Sachen, wo man nicht aus Plastik, sondern irgendwie Bambus oder was auch immer. Und das finde ich irgendwie noch schön. Ich kann Ihnen einmal niemand sagen, Sie haben das Plastikstadion, wie man das manchmal ja so sagt.
Ja, cool. Ah, ja, könnt.
Müssen sich die Spieler auch
vegan ernähren? Ja, wie zieht sich das durch?
ist eine gute Frage. Kann ich so nicht beantworten. Ich gehe mal wirklich davon aus, dass vielleicht das eine oder andere, dass das vielleicht eine Vorgabe sogar ist vom Club. Aber das habe ich wirklich nicht gefunden. Ich habe wirklich nur gefunden, im Stadion gibt es nur veganes Essen und sie haben ihren Umsatz massiv gesteigert und etwa viermal mehr verkaufen sie als vorher. Aber das ist natürlich auch eine Zielgruppe, die es dann genau wahrscheinlich eben die anzieht dann halt.
Recht cool.
Ja, Plastik.
Geil. Gut, ich bringe jetzt auch einen überraschenden. Das heißt, bringe ich jetzt schon den. Das ist wieder das. Ich habe 3, aber ich habe irgendwie wirklich ein Rating da drin. Ich bringe einfach einen da von diesen 3. Und zwar, Adi, du darfst mich jetzt gerne korrigieren, wenn ich jetzt etwas Falsches sage. Für mich ist es ein Kultverein aus einer Story raus, die ich im 11 Freunde im Jahr 2012 mal gelesen habe. Und zwar reden wir von Swansea. Ich habe die Story gelesen und ich habe es so geil gefunden und das ist mir jetzt bei dem Thema in Sinn gekommen und jetzt habe ich da nachher gegoogelt und gesucht und habe dann die Story, Elf Freunde, lasse die alle irgendwo online und zum Lesen drinnen. Ich habe dann das wieder gefunden, Elf Freunde, das Fußballheft aus Deutschland, für die, die es nicht können. Und die Story ist die von Swansea, dass das 10 Jahre vorher, bevor das Heft rausgekommen ist, also 02, ist der Verein komplett am Boden gewesen. Es ist, muss vielleicht sagen, es ist ein walisischer Verein. Es gibt aus Wales keine andere Mannschaft, die in der Premier League spielt. Damals haben sie in der vierten Liga gespielt. Völlig am Boden gewesen. Zwangsabstieg ist ihnen nur mal angedroht worden. Sie haben einen australischen Investor gehabt und der hat alles falsch gemacht, was man hätte können falsch machen. Sprich, er hat Steuerschulden ohne Ende gemacht, hat Spieler entlassen, die eigentlich noch einen Vertrag gehabt hätten, wo man dann hätte müssen weiterzahlen und so weiter und so fort. Wie gesagt, man hat kein Geld gehabt und sportlich ist auch nicht gegangen. Und zur gleichen Zeit hat es zwei Freunde gegeben, relativ junge, John van Zweden aus Den Haag und eben aus Swansea, David Morgan. Und die haben sich kennengelernt, das ist eben auch so eine lustige Story. John van Zweden hat müssen besser Englisch lernen. Dann haben sie in der Schule gesagt, hey, schau, dein Englisch muss sich verbessern. Und dann gefunden, okay, ich könnte mir einen Brieffreund suchen. Und er hat gedacht, ja gut, ich tue dich jetzt irgendwo in einem Fanmagazin von einer englischen Mannschaft und vielleicht nicht von einer guten, weil die sind irgendwo nur Snobs oder so, sondern von irgendeiner richtig schlechten Mannschaft, und ich jetzt das ausschreibe, wer möchte gerne mein Brieffreund werden. Ich muss Englisch lernen, ich muss besser Englisch lernen. Und dann hat sich eben der David Morgan gemeldet bei ihm. Und sie sind, und das ist, er ist in der Besuch, und das ist dann wirklich eine dicke Freundschaft geworden, die wirklich auf den Verein aufgebaut hat. Und sie sind dann an die Spiele, und dann haben sie einen göttlich gefundenen Verein, David Morgan vorher schon. Und dann ist irgendein der Verein, wie gesagt, so am Boden gewesen, und, ist angeboten worden für 25.000 und 1 Pfund. Und sie haben dann Geld gesammelt, und haben das zweite, quasi als Hobby, den Verein gekauft. Und haben dann aber so gut gewirtschaftet und das Ganze so gut aufgezogen, dass der Verein Liga um Liga aufgestiegen ist und ist 2011 tatsächlich dann in die Premier League aufgestiegen und spielt dort heute noch. Das ist eben, was ein riesen Wunder ist, und der Geist ist irgendwie immer noch bei dem Verein. Sie sind mittlerweile nicht mehr. Das heisst, David Morgan ist sogar mal bei einem Autounfall verstorben, traurigerweise. Aber sie haben auch in diesem Interview haben sie auch gesagt, also unser Verein wird nie an irgendwelche Scheichs verkauft oder irgendetwas, was in dieser Liga halt relativ häufig der Fall ist. Wie gesagt, du weißt vielleicht mehr über den Verein, ich weiss die Story, und seither ist mein Swansea unglaublich sympathisch.
Also etwas ist wahrscheinlich nicht mehr ganz das Aktuellste, also sie sind in der Championship, also sie sind abgestiegen. Okay. Aber sie sind auch dort in einem, aber sie sind sicher ein Verein, der immer so ein bisschen als Liftverein auch bezeichnet werden kann, der immer ein bisschen auch kratzt an der Premier League. Und ja, also eben, ich kann nicht viel mehr dazu sagen. Ich habe nur irgendwann mal gelesen gehabt, dass ihnen mal Geld angeboten worden ist, oder, von einem Scheich, wo sie auch nach Investoren und so gesucht haben, und dann haben sie wahrscheinlich in einem sehr, sehr schönen Dialekt irgendwie das böse F-Wort «Fuck you very much» als Antwort geschrieben, einfach wo die Anfrage gekommen ist, und nicht irgendwie professionell «Nein, danke für die Anfrage», sondern einfach so ab. Aber ja, nein, ich kann nicht viel mehr sagen. Ich habe die Story nicht so lange wahrgenommen und hatte das auch eines wirklich 11 Freundinnen gelesen, und ja, ist sympathisch.
Sehr geiler Verein. Gut, ja. Wir sind schon wieder, Zeit rennt. Fabio, mach doch du mit den zwei weiter.
Ja, nicht so weit müssen suchen bei meinem Platz 2. Aber ich habe an meinem Platz 2 müssen, den FCB nehmen.
FC Basel?
Richtig. Und zwar aus folgenden Gründen. Ich habe das noch nie erlebt, also eben in der Schweiz nicht und auch sonst relativ selten, dass man sich so mit einer ganzen Stadt mit einem Verein identifiziert. Und man sieht das an jeder Wand, man sieht das in jedem Garten, jedem Auto, man sieht es überall. Und das siehst du sonst quasi fast nie. Es ist so allgegenwärtig, der FCB ist einfach überall. Und man merkt es auch in der Stadt, wenn ein Match ist, also jetzt ein bisschen weniger wegen Corona, aber du merkst es einfach, es ist so eine Atmosphäre in dieser Stadt, auch wenn du nicht für dich gross für den Fußball interessierst. Du wirst einfach mit reingezogen. Und das finde ich mega krass, also es ist mir vorher aufgefallen, dort, wo sie so in der letzten Saison Champions League Quali gespielt haben, so, hey, Du kannst in Basel mit jedem kannst du über den FCB diskutieren. Jeder hat eine andere Meinung, was auch cool ist, aber du kannst dich einfach mit dem identifizieren. Und das Kult-Ding, von mir ist es der Kult-Club eigentlich daraus, weil es entsteht mega viel daraus. Also auch, eben, man hört so, zum Beispiel, die machen aus der Kurve raus, machen sie so Atelier, wo sie nähen und so weiter und so fort. Also sie machen wirklich, man lebt für den Verein. Und das siehst du in der Schmöch- und man spürt es in der ganzen Stadt. Und ich habe mir gesagt, meine Kult-Club, ich muss die schon mal gesehen haben, spielen. Und darum komme ich nicht am FCB vorbei. Und es ist allgegenwärtig in der Stadt. Und das, ja, ich weiß nicht, die Schweiz kennt man da, also man sieht es ist nicht ein Schweizer typisches Ding, finde ich.
Man würde dir gerne widersprechen, aber man kann es nicht. Du hast recht, es ist wirklich stark.
Ja, und eben, es gibt ja auch etliche Hip-Hop-Songs die dazu und Musik, die dazu passt und einfach so das ganze Kulturelle. Und man hat so einen Anlass, also man geht einfach und man redet darüber. Und ja, man findet relativ schnell Freunde in Basel, wenn man den FCB...
Concordia-Fan.
ja, ich weiss, was du meinst. Ich kann... Vor langer, langer Zeit, als wir noch jung waren, mal eine Tinderella aus Basel gehabt und wieder das ab und zu mal in dieser Stadt gewesen. Und haben dort wirklich gestaut, weil wirklich an jeder zweiten Hauswand ist irgendwie FCB gestanden und hast die Fahnen in den Fenstern drin gesehen, wie man sich ja für seinen Verein auch würde wünschen, aber dort ist es halt wirklich, und eben, wie du sagst, man ist am Abend irgendwo eins gezielt, Leute drauf und es ist selbstverständlich über den FCB geredet worden. Ja.
Wir haben es sogar in Freiburg geschafft.
Ja, das ist wahr, ja. Das muss ja nicht sein.
Aber es hilft natürlich schon, oder, wenn du irgendwie so eine erfolgreiche Zeit hast, um wirklich die breite Masse ein bisschen akquirieren, sage ich jetzt einmal. Oder? Das ist,
ja, stimmt.
Das merkt man bei denen, die ein bisschen mehr Erfolg haben. Eben bei einem FCZ, oder, in den Quartieren, wo der FCZ auch daheim ist, das merkt man schon auch extrem. Und mir ist das einfach ein bisschen sympathischer jetzt rein von der Stadt her. Aber Luzern, du siehst eigentlich auch in jedem Ecke einfach irgendwie Sprayereien, Kleber und so. Aber dort ist die breite Masse nicht pro FCL, eben da regt man sich dann auf, wenn man irgendwie wieder mal muss 5 Minuten die Straße sperren, also dass man den Marsch ins Stadion kann durchlassen. Also eben da ist sicher ein bisschen weniger Akzeptanz.
Ja, und gleich würde ich bei Basel sagen, wir mögen uns, also wir Eltern, sprich ich, in dem Chat, mögen sich erinnern, wie das war, wo Basel noch in der Nazi B war. Und sie haben auch dort unglaubliche Massen in das Stadion reingelockt, haben auch unglaubliche Massen Auswärtsfans aufgeboten. Und von dem her, ich glaube, dort ist es eben schon ein bisschen mehr noch als halt einfach nur in schlechter Zeit. Und vielleicht hat das mit der Nähe zu Deutschland zu tun. Ich habe das in Deutschland auch erlebt mit Vereinen, die wirklich umgeserbelt haben. Und trotzdem, ja, ist es einfach klar gewesen, man steht zu dem Verein. Und das ist halt schon, eben, es tut mir weh, das zu sagen, aber das ist in Luzern so, das ist in Zürich so, das ist überall so, wenn eine Mannschaft schlechter spielt, dann ist es gerade frappant. Auch Basel hat im Moment weniger Zuschauer, als sie es noch vor 4-5 Jahren hatten, das ist richtig, aber es ist dennoch für Schweizer Verhältnisse höchst beeindruckend.
Und eben Konstanz von den Zuschauerzahlen, finde ich auch. Also, mein IB hat jetzt, man hat sie, glaube ich, mittlerweile überholt, aber das hat extrem mit dem Erfolg zu tun.
Ja, definitiv, ja.
Ja, aber gute Wahl.
Schön.
Adi, ist 2.
Ja, ich bin am Kämpfen, welche als Eisel reinnehmen, aber ja, ich gehe jetzt trotzdem ins Ausland. Ich hätte auch noch ein FCB, aber aus der Schweiz, aber ein anderes. Aber ich nehme etwas aus dem Ausland, ich nehme Athletic Bilbao. Ich finde den Verein einfach legendär aus dem Baskenland. Eigentlich nur aus einem Grund, oder? Ihre Politik, die sie haben, also nicht, dass ich jetzt irgendwie als baskische Untergrundorganisation oder so angehöre,
sondern einfach umherlaufst.
Mit der Baskenmütze, immer. Zum Glück ist der Podcast nur mit Ton. Sie haben einfach Politik, nur Spieler einzustellen, die entweder in der baskischen Provinz aufgewachsen ist oder er dort geboren ist oder die Jugend vom Fußballclub in einem von diesen Provinzen ausgebildet worden ist. Das Gute ist, sie haben immerhin dann Spanien und einen kleinen Teil von Frankreich, oder, wo sie können Leute holen können. Und ich staune eigentlich wirklich, dass sie seit ihrer Gründung eigentlich nie abgestiegen sind, immer erstklassig sind und das mit eigentlich so einem mit so einer krassen Einschränkung. Und ich weiss nicht, vielleicht ist es auch ein Vorteil, oder? Weil du musst sagen, so, ja, unser Scouting-Team, das können wir einfach im Umkreis von irgendwie so und so viel Kilometer schicken, statt auf der ganzen Welt. Weil du musst einfach wissen, ja, der muss einfach da Wurzeln haben. Man muss zwar schon sagen, sie haben es in den letzten Jahren auch ein bisschen ausgeweitet, manchmal. Da hat man dann auch ein bisschen Ahnenforschung, glaube ich, betrieben, um die ein oder anderen Spieler zu holen mit irgendwelchen Vorfahren in dieser Region. Aber ich finde das ein cooles Alleinstellungsmerkmal. Gewissermaßen fände ich das auch noch sympathisch irgendwie für einen Club, den ich würde unterstützen. Wenn du einfach kannst sagen, das sind alles unsere Leute. Und dort kommen sie auch immer wieder zurück. Aus Loyalität und
auch immer wieder mega Bomben, die dort mitspielen.
Unglaublich, unglaublich, was die rausgebracht haben.
Der, was sie jetzt momentan haben, der Iñaki Williams oder so, das ist ein Riesentalent.
Ja,
das geht er wahrscheinlich
nicht. Aber er ist schon seit Jahren dabei, oder? Und wird einfach, er hat sicher auch die Möglichkeit gehabt, irgendjemand transferiert zu werden. Und trotzdem ist er einfach treuer als.
Es geht er wahrscheinlich nicht, eben auch wirklich kein Junior der Daten. Weil du halt einfach jeden scheiß Dorfverein halt scoutest. Und, ja, und das, aber das könnten wir dann eben wirklich auch übernehmen in anderen Vereinen, die halt lieber ihre Scouts nach Brasilien und irgendwo durchschicken. Ja, aber es ist schon geil. Ja.
Und sie verstehen sich alle auf dem Platz.
Gut, Französisch und Spanisch.
Hey,
nein, sie reden wahrscheinlich ja.
Der baskische Akzent, ja. Ich weiß jetzt nicht genau.
Nein, also ich finde es einfach eine spannende Sache, dass sie so
absolut
auch noch erfolgreich sind.
Sehr geil. Ja. Gut, mein Nummer 2 gibt es gar nicht mehr. Aber irgendwie habe ich gefunden, es ist jetzt geil. Und ich muss mir noch mal ein Trikot von denen zutun. Es ist New York Cosmos.
Dort, wo die MLS noch cool
ist. Ja, das hat noch nicht MLS geheißen. Ich weiß nicht mehr. NALS. NASL, so. NASL hat es geheißen. Und zwar haben sie die ja, also es war damals ja Fußball absolut am Umdümpeln gewesen in den USA. Also schlimmer als heute, bedeutend schlimmer als heute. Und dann hat's der, und man hat wirklich gewusst, okay, die Liga muss jetzt, geht jetzt dazu. Es gibt noch zwei Varianten. Entweder wir bringen die WM in die USA oder wir holen irgendeinen Star, irgendeinen Superstar. Und da haben wir mal beim Pelé angefragt, was ja so seines Zeichens in den 70er Jahren ja nur einfach so mit Abstand
der
beste Spieler, den es je gegeben hat. Und der hat, wo er das erste Mal gefragt wurde, hat gesagt, hey, vergessen den. Also wir müssen wirklich nicht mehr fragen. Also ich bin der beste Spieler auf der Welt und ich gehe nicht irgendwo in die USA in eine Liga, wo einfach nichts ist. Man hat wieder gefragt, man hat ein bisschen mehr Geld auf den Tisch gelegt, noch ein bisschen mehr auf den Tisch gelegt, so rum. Ja.
Langsam.
Der Nattel, oder? Sauerer Bier. und 1975 hat er tatsächlich gesagt, okay, Freunde, ich komme, ich mach's. Und das hat einen riesen Boom ausgelöst. Also das hat wirklich, dann ist in New York plötzlich die Sportart Nummer 1 Soccer gewesen. Und es hat wirklich funktioniert. Und in dem ganzen Ding hat man gesagt, ja gut, hat eines funktioniert das zweite Mal und hat den Beckenbauer noch dazu geholt. Und ich meine, gibt dir das einmal einen Pelé und einen Beckenbauer im gleichen Team? Und das ist irgendwie so ein High-Society-Ding geworden, dass in dieser in diesen Kabinen ist sehr häufig der Mick Jagger zum Beispiel auch noch ein Stammgast gewesen. Der hat also, wie hätte man können, der ist dann einfach ein bisschen mit dem Beckenbauer und Pelé und den anderen Spielern ein bisschen abgehängt und so weiter. Und das ist der riesen Hype ausgelöst. New York Cosmos ist dann von Warner Brothers gekauft worden. Und die haben weiteres Geld reingebuttert. Sie haben dann eben auch noch mehr so Spieler gekauft. Und das hat dann so ein bisschen Beispiel gemacht im Rest von der Liga. Es ist dann Johan Cruyff ist dann in die USA geholt worden, Gerd Müller und so weiter und so fort. Das Ganze hat nicht wirklich finanziell verhebt, weil, ja, die sind natürlich sündhaft teuer gewesen. Und an dem Ganzen ist dann der Ballon auch irgendwann geplatzt, wo Warner Brothers ausgestiegen ist. Ist dann das die Mannschaft von einem, ich glaube, ein Brasilianer ist gewesen, der die Mannschaft gekauft hat und dann halt aber nicht so liquid gewesen ist, um das Ganze noch stemmen. Und dann ist, die Mannschaft wie auch die ganze Liga irgendwo hops gegangen. Aber von dem her so rückblickend, eben, das ist wie wenn jetzt vor 4 Jahren ein Ronaldo und ein Messi irgendwo in einer afrikanische Mannschaft.
Und Zlatan.
Und das Latan, genau. Aber weißt du, irgendwo, wo Fußball in Afrika ist Fußball gross. Aber halt irgendwo, wo Fußball einfach nicht keine grosse Geschichte ist. Also ja, wenn man eigentlich wieder die USA nehmen, dort ein Team zusammenstellst, so musst du das etwa vorstellen. Und von dem her absoluter Kultclub. Und ich muss mir irgendein so ein New York Cosmos Jersey kaufen.
Sind sie eigentlich wenigstens Meister geworden? Oder wie man auch immer dem genannt, das genannt hat? Oder hat es überhaupt einen Meister gegeben?
Hey, ich gehe schwer davon aus, aber ich könnte es im Fall wirklich nicht einmal sagen.
Das ist das Spannende an der jetzigen MLS, nur mal kurz schnell einen Schwenker zu machen. Es werden momentan in der MLS nicht die Teams Meister, die die grössten Stars haben, sondern es sind immer so ein bisschen die gleichen und es sind immer die, die eigentlich nicht die grossen Stars am Start haben.
Ja, voll. Also LA wird nicht Meister, würde ich sagen.
Eben ist, also Seattle ist ja, glaube ich, immer hoch in den Playoffs dabei.
Sounders, ja.
Ja, und die haben jetzt nicht per se nur ein geiles Portemonnaie aufgemacht und gekauft. Die hat sogar einen Schweizer Goalie.
Mhm. Ja.
Und nicht der Marco Pascolo.
Irgendein Schwein hat es alt. Ja.
Ja.
Spannend.
Tust du das noch recherchieren?
Ich bin aber, ja, aber rede dir weiter. Vielleicht finde ich es noch so.
Ja, es ist ja eigentlich noch lustig, oder? Wie lange es die eigentlich noch geht. Also ich bin auch über die gestolpert, wo ich dann so ein bisschen geschaut habe wegen meinem Kultverein und hatte das mal gesehen gehabt. Aber ich habe sie wirklich nicht so mitbekommen, muss ich ehrlich gesagt sagen. Und
ja, der Oli ist
ja... Ich habe dann gesehen, Eric Cantona noch dort war, Raul mal dort war, wo ich dann so gedacht habe, okay, ja, trotzdem noch etwas Sympathisches dabei gehabt, aber irgendwie, ja...
Ich
es ist so weit weg gewesen, aber ja, sie haben jetzt etwas Gutes aufgebaut, glaube ich, oder mit der MLS, auch wenn es jetzt nicht grossartig ist, aber ich meine, ich finde es ein gutes Sprungbrett von so Mittelamerika dort über und man sieht jetzt trotzdem immer noch ein paar Transfer, die von der MLS in die Schweiz kommen und ich glaube, die haben also das Europa, ja, gerettet eigentlich, also es gibt...
Ja, Europa. Ich habe das schnell nachgeschaut. Also sie haben tatsächlich, also 75 hat der Pelé angefangen bei ihnen. Sie sind 72 schon mal Meister geworden und sind dann 77, 78, 80 und 82. Und ich glaube, eben so 80, 82 war der Beckenbauer auch dort gewesen. Und spannend, nachher können wir das Thema beenden. Aber wenn du den Zuschauerschnitt anschaust, findest du auf Wikipedia da unter Erfolge. Haben sie, eben wie gesagt, 75 ist der Pelé dazugekommen. 71 haben sie 4.500 Zuschauer gehabt, 72, 4.000. 73, 5.000, 74, 3.500, 75, 10.000, 76, 18.000, 77, 34.000, 78, 47.000 und dann geht es dann irgendwann mal wieder hinten runter. Aber es hat sich schon irgendwie ausgezahlt, aber einfach nicht in dem, also man hat den Bogen einfach überspannt. Es sind 84, sind sie eingestellt worden mit wieder 12.000 Zuschauern.
Ja.
Gut, es ist genug geredet, genug lang über die nicht mehr existierende Mannschaft geredet. Wir sind beim Nummer 1 von dir.
Ich muss, glaube ich, weitermachen, oder?
Aber wir sind schon beim 1, oder?
Ja.
Ja, genau.
Ja, kurz und knackig.
Wie die Sendung, die jetzt doch schon wieder über eine Stunde
geht. Ich sage, speziell Viertel, Eckballfahne, wo Piratenfahne drauf ist, ein Knoten in einem Verein, der einfach alles macht, um irgendwie cool zu sein, cool zu werden. Neueste Attraktion, sie tun ihre T-Shirts selber herstellen.
Trotzdem FC St.
Pauli. Punkt. Schluss.
Danke,
sogar, Adi. Ja, kann ich sogar schon mal live dürfen schauen, ist ja bei mir auch ein Kriterium und von dem her gesehen.
Ja. Nein, ist absolut verdient. Mhm. Also, habe auch lange überlegt und
ist sicher und verdient. Sie schaffen es irgendwie halt, obwohl gefühlt jeder dritte Fußballfan irgendwo findet, oh, hure geil und irgendwo auch noch einen St. Pauli-Pulli daheim hat, eben wirklich authentisch zu bleiben und ihr das Ding durchzuziehen. Und wir sind jetzt zusammen im Stadion gewesen. Es ist einfach geil und ich glaube, es ist auch heute noch geil, obwohl sie eben das Stadion jetzt auch ausgebaut haben und alles, aber der Verein gehört in die Rubrik. Und man hofft, dass sie jetzt ein bisschen erfolgreicher wieder werden. Sie haben ja auch mal gesagt, wo sie noch in der ersten Liga waren vor ein paar Jahren, und sie gesagt, für sie ist ein Abstieg keine Katastrophe. Sie sehen sich eigentlich immer als eine Mannschaft, die irgendwo zwischen Spitze zweite Liga und irgendwo unterste Drittel erste Liga hingehört. Es kann einmal drüber, es kann einmal drunter sein. Im Moment sind sie aber auf dem Abstiegsplatz und da hoffen wir, glaube ich, alle, dass sie dort wieder rauskommen.
Jetzt haben sie, glaube ich, gewonnen am Wochenende.
Ja, das stimmt. Sind sie jetzt nicht mehr auf dem Abstiegsplatz?
Ja. Endlich mal, ja.
Ja. Gut, dann machen wir doch zackig weiter, Adi. Dein Eis.
Ja, das ist etwas ein bisschen Persönliches. Zwar auch England, aber ich habe immerhin ein halbes Jahr dort dürfen wohnen. Und das war in Manchester gewesen. Die Mannschaft, die ich davor rede,
Manchester
ist,
City, oder?
Manchester City, komplett sympathisches Team. Einfach mit wenig Geld,
was mega viel aufgebaut.
FC United of Manchester oder so.
Ja, richtig. Beste Verein ever dort. Also, man muss vielleicht sagen, United of Manchester ist gegründet worden 2005 erst. Aus dem Grund, weil Manchester United übernommen worden ist vom Glazer, oder von der Glazer-Familie. Und dann haben sich ein paar Fans dort abgespaltet und haben gesagt, nein, das können wir nicht so akzeptieren und haben einen eigenen Verein gegründet. Ich glaube, das haben wahrscheinlich schon viele Leute gehabt, die irgendwie gesagt haben, mit dem kann ich mich vom Verein nicht identifizieren, das wäre mal cool, einen eigenen Verein. Sie haben es gemacht. Ich bin dann zwei Jahre später dort ein halbes Jahr eben in Manchester gewesen und habe sie dank der Nähe von meinem Vorort von Manchester zu ihrem Vorort etwa die mal dürfen schauen. Dort sind es, glaube ich, wirklich nur der 8. Liga gewesen, wo wirklich ja, hätte ich auch Fabio können zuschauen, ehrlich gesagt.
Ja, das ist nicht das Gleiche.
Nein, es war wahrscheinlich ein bisschen härter gewesen dort. Also, es sind sehr rustikal gewesen. Nein, ich habe es einfach extrem sympathisch gefunden. Sie haben jetzt langsam, sind sie ein bisschen das Zeug am Aufbauen und sie haben 2015 haben sie jetzt immerhin so ein richtiges Stadion gebaut mit 5000 Plätzen. Vorher haben sie wirklich eigentlich so von einem Platz, wie man früher von den Junioren kennt, oder
wo
so eine Bande gehabt, wo, ja, genau, und wir können rundum laufen und, eben bei mir ist es halt einfach wirklich ein bisschen das Persönliche, weil ich dort aufgewachsen bin, ein paar Leute von dem Club kennengelernt habe, mit denen ein bisschen dürfen shooten, und nicht mit denen aus der ersten Mannschaft, aber einfach schon ein bisschen mit Leuten dort dürfen shooten. Ja, aber ich habe es noch sympathisch gefunden. Sie haben sich das anscheinend vorher schon mal überlegt, im 98, wo der Rupert Murdoch schon mal Manchester United hat wollen kaufen, ist dann nicht zustande gekommen, und dann haben sie gesagt, ja, lassen wir es lassen. Und falls sich irgendjemand mal jemals gefragt hat, wenn man Manchester United den Match schaut und die Fans hocken dort mit so grün-gelben Schals, die überhaupt nicht zu der Farbe von Manchester steht, das sind solche, die ein bisschen dazwischen sind, solche Fans, die sind eigentlich mit dem Zeichen gegen den Owner am Demonstrieren, immer noch seit jetzt 15 Jahren. Aber haben sich trotzdem nicht abwenden von Manchester. Also, sie sind nicht so United of Manchester.
Was mich jetzt gleich noch wundernimmt, wenn du sagst, Fans haben gesagt, okay, wir machen jetzt einen eigenen Verein. Spielen die Fans? Ja. Also, oder haben am Anfang die Fans selber gespielt? Oder haben sie das Geld zusammengelegt und das Spieler geholt? Oder wie ist das Ganze gelaufen?
Also, die Grundidee war schon, dass man möglichst gleich dann mal richtig wirklich Verein geht und dann zusammenlegt. Und man hat auch wirklich zusammengelegt. Und lustig war, sie haben ein Casting gemacht für Spieler. Also sie haben irgendwie 900 Bewerber bekommen, die dann irgendwie dort vorgespielt haben und ein Probetraining abgeschlossen haben, um die erste Mannschaft mal zusammenzunehmen. Und haben dann irgendwie auch irgendwie ein bisschen Geld gesammelt.
Und das heißt, sorry, du kriegst heute leider keine Rose von uns.
genau bei dem Stil.
Das war auch der Casting.
Genau. Ja. Nein, ich bin leider zu spät gekommen, oder? Ich bin zwei Jahre zu spät gekommen, weil sonst hätte es sicher gelangt, sonst wäre ich jetzt
das
da.
Ist ja beim
Bachelor auch da. Ich kann nie erzählen, dass ich mit einem da genau befreundet bin, der beim Manchester United Fußball gespielt hat.
Immer noch wichtig, wo ist United und wo ist Manchester? Ja, das ist immer noch.
Komm jetzt.
Sonst kommst du den Streit über den oben.
Ja, cool. Sehr cool. Habe ich gewisse Story, wenn ich könnte. Dann bin ich noch, mache den krönenden Abschluss. Ich gehe langsam nicht mehr gut mit reden.
Sehr gut.
Achtung, hebt euch fest. Mein Verein Nummer 1. Und ich nehme.
Bayern.
Nein. Und ich nehme jetzt auch nicht Union, obwohl die hat das Zeug logischerweise auch. Tasmania Berlin.
Ja, in der rechten Aufwind bekommen in der letzten, also in dieser Saison natürlich.
Ja, das Geile ist ja halt wirklich, also ich habe sie ja vorher schon gekannt. Sie sind jetzt, wie du richtig sagst, in aller Munde gewesen, weil ja Schalke so viele Spiele nacheinander nicht gewonnen hat und Tasmania ja den Rekord haltet jetzt immer noch für die meisten nicht gewonnenen Spiele in Folge der Bundesliga. Wobei das halt nur die halbe Wahrheit ist. Und mal die Story rundherum zu erzählen, finde ich, ist es wert für den Podcast. Also muss man sagen, wir gehen zurück in die Bundesliga-Saison 65-66. Und dort war es so gewesen, dass Deutschland ist ein teils Land gewesen. Berlin, damals nicht Hauptstadt, aber halt sehr symbolische Stadt, hat einen grossen Teil im Westen gehört. Und die Liga hat gefunden, wir wollen eine Westberliner Mannschaft in der Bundesliga haben. Bis dort dann war es Hertha und die haben einen Zwangsabstieg gehabt, also hat man niemanden mehr gehabt. Und dann hat man eigentlich quasi ein Freilos-Ticket gegeben in einer anderen Mannschaft, hat überlegt, wann machen wir das? Ja, nehmen wir mal Tasmania Berlin, das wird ja schon irgendwie funktionieren. Vorweg noch gespoilert, es hat nicht funktioniert.
Nein, jetzt müssen wir alle.
Sie ist die schlechteste Bundesliga-Mannschaft aller Zeiten. Und wie gesagt, wir haben es immer geredet über so und so viele Spiele nicht gewonnen in Folge. Aber das ist nur einer von den Rekorden, die sie halten. Sie haben auch die wenigsten Tore geschossen in der ganzen Saison, nämlich 15. Sie haben die meisten Gegengole bekommen, 108. Sie haben die wenigsten Siege in der ganzen Saison, 2. Sie haben die meisten Niederlagen, 28. Sie haben die höchste Heimniederlage mit 0-9. Und sie haben die wenigsten Punkte in der Bundesliga-Saison mit gerade mal 10 Punkten geholt. Aber also es ist auch schon Schalke, dass sie jetzt noch geschafft hätte. Sie werden eh nie an Tasmania
reinkommen. Ja, ich glaube, gewisse von diesen Rekord könnten sprechen. Ja.
Das 0-9, ja, sind sie im ersten Spiel, aber relativ nöch dran. Stimmt.
Aber es ist, ja. Es ist so, dass wie gesagt, die sind natürlich Ach und Krach wieder abgestiegen aus der Saison in der Bundesliga. Hat, glaube nachher auch jeder gemerkt, dass das nicht so funktioniert. Das heisst, am Anfang war noch eine rechte Euphorie gewesen. Im ersten Spiel haben sie 81.000 Leute angezogen. Und das sind dann am Schluss sind es dann noch ein paar wenige gewesen, die dann noch kommen schauen. und sie sind 1990 ist der Verein, offiziell der Verein TSC, Tasmania 1900 Berlin aufgelöst worden. Und ist so informell existiert weiter, also SV Tasmania Berlin. Ist auch einigermaßen interessant, bei denen ab und zu auf Instagram schauen, was ich mache. Sie sind recht selbstironisch, haben gute Sachen, also sehr sympathisch, das Ganze, aber. Ja, Abschluss von meinem Top 3 und der Abschluss somit von unserer Sendung. Der erste, wo wir gesagt haben, wir machen schneller, ein bisschen kürzer, knackiger, mit weniger Themen. Ich schaue mal schnell, wir haben es geschafft.
Super klappt.
Stunde 16. Also, wir sind immer noch 4 Minuten unter der letzten. Ich glaube, wir beenden jetzt gerade, oder?
Also sorry, Olli, ich bin mir immer schnell, noch festheben. Ja. Kann ich loslassen?
Ja, du darfst. Aber ich muss aufs WC bringen. Ich muss.
Ja, gang schon mal mit dem Radio und ich zahle, glaube ich.
Also gut. Wir zahlen,
tschau. Danke vielmals. Tschüss zusammen.
Ciao. Jo, zahlst du, ja?
Schön. Zahle ich. Endlich.
Ciao.
Tschüss zusammen. Hat dir die Episode gefallen, so abonnier oder folg uns auf Apple Podcasts, Spotify oder wo du sonst reingelost hast. Wir werden jeweils am Dienstag spät eine neue Folge uploaden. Willst du mit uns in Kontakt treten oder ein Feedback abgeben, dann kannst du das entweder über jeden Social Media Kanal wie Instagram, Facebook oder Twitter, wo wir überall unter Stammtischtrainer zu finden sind. Auf diesen Kanal posten wir 3 Trainer jeweils auch ein wöchentliches Power-Ranking von der Schweizer Liga, wo wir Form, Verletzungen und den Spielplan werden bewerten. Ist Social Media nicht so dein Ding, ist das überhaupt kein Problem. Du findest uns auch auf unserer Webseite stammtischtrainer.ch oder du schreibst uns einfach ein Mail auf hey@stammtischtrainer.ch. Danke dir fürs Zuhören und wir freuen uns auf deine Reaktionen.